Guten Morgen erstmal alle zusammen. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Beim letzten Mal habe ich gemerkt, dass man fühlt sich als Prediger etwas unwohl, wenn man die Gesichter der Zuhörer nicht sehen kann. Die Sache ist, dass wir bei uns in der Gemeinde die Gottesdienste bis auf Weiteres auf online umgestellt haben. Und im letzten Jahr war das, glaube ich, im November für mich eigentlich das erste Mal, dass ich vor den Menschen, vor den Menschen gepredigt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, alle hatten Masken gehabt und man braucht, der Prediger braucht diese gewisse Interaktion zwischen, ich brauche diese Interaktion zwischen mir und den Zuhörern. Ich bin kein Radioprediger. Auch diese Radioprediger, die müssen das erstmal lernen. Das dauert bei mir erstmal, glaube ich zumindest. Ich mag Menschen, ich mag menschliche Gesichter. Ich hoffe, dass ich mich heute wohler fühlen werde. Als erstes muss ich sagen, vor eineinhalb Jahren, 2019 im August, habe ich auch hier auch zu einem interessanten Thema gepredigt, was aus meiner Sicht direkt mit heutigem Thema zu tun hat. Das ist Epheserbrief Kapitel 2. Ich habe damals gemerkt, okay, das lag mir am Herzen, darüber zu predigen. Und als ich mitbekommen habe, hier wird dann zum Galaterbrief Kapitel 2 gepredigt oder der Text wird nacheinander dann ausgelegt, dann habe ich gedacht, okay, ich will auch ja zu diesem Thema was sagen. Das ist, denke ich, ja dann für alle mehr oder weniger interessant, was ein messianischer Jude zu dem Galaterbrief zu sagen hat. Ich werde jetzt nicht den kompletten Galaterbrief irgendwie auslegen. Ich werde mich nur auf meinen Text konzentrieren und schauen, was daraus kommt. Dazu kommt noch nicht nur beim Galaterbrief, generell in diese Zeit des Paulus war die Situation in der Welt damals so. Kann man mich gut hören hinten? Ja, okay. Sonst muss ich dann lauter sprechen. Ach, okay. Gut. Dass der Glaube neu war. Zwar versuchen wir, die Gläubigen irgendwie nicht zu bestätigen oder nicht zu sagen, dass Paulus irgendwie Begründer der neuen Religion war. Ja, das wird überall in der Welt, in den Universitäten behauptet, kam Jesus, Jeschua, kam dann nach Paulus, er hat eine neue Religion gegründet. Dann sagen wir, nein, das ist auf jeden Fall nicht eine neue Religion und Paulus ist definitiv nicht der Gründer der Religion. Wenn wir überhaupt vom Gründer sprechen können als Vorreiter, das ist dann Jeschua, das ist der Jesus. Deswegen nennen sich auch Gläubige an Jesus Christen. Aber anders gesehen, wir haben von Jesus direkt nur die Evangelien und das, was in den einzelnen Briefen hier und da auftauchte. Und Paulus stand vor einer Herausforderung, den Willen Gottes, das Handeln Gottes zu erklären. Das war, das habe ich ja schon damals beim Epheserbrief gesagt, das war für die Menschen neu. Man hat das immer so gesehen, es gibt Juden, es gibt Nichtjuden, die Griechen, unter dem Begriff Griechen sind alle Nichtjuden gemeint. Es gab nur zwei Kategorien und wollte man in den Bund mit dem Allmächtigen kommen, dann hat man eine einzige Möglichkeit gehabt, Jude zu werden, ein Israelit zu werden, Teil des Volkes Israel zu werden. Zwar gab es eine Zwischenstation, von diesen Menschen lesen wir in der Apostelgeschichte vor allem, das sind die Gottesfürchtigen. Das sind die Menschen, die gesagt haben, okay, ein Israelit zu werden muss nicht unbedingt sein, ich glaube aber an den Gott Israels, und so will ich auch ein gottesfürchtiges Leben führen. Und es waren dann die Nichtjuden, die diesen Schritt der Beschneidung und der Konvertierung nicht gemacht haben. Und die wurden auch damals innerhalb des Normativen für damals Judentums auch gern oder gut angesehen. Die sind auch gut angekommen. So, das heißt, das, was gepredigt wird durch Paulus, durch Petrus, durch die Aposteln, das ist im Prinzip neu. Und Paulus muss und ist gezwungen, eine neue Sprache, neue Gedanken zu erzeugen, um den Plan Gottes zu beschreiben. Das ist sehr oft so, wir fühlen etwas, wir verstehen etwas und das können wir gar nicht zur Sprache bringen. Wir wissen gewisse Sachen, die können wir nicht erklären. Es wird zwar behauptet, willst du etwas verstanden haben, versuch das zu erklären. Erst dann, wenn du das erklären kannst, hast du das begriffen. Die Situation war aber so, dass die Gläubigen erstmal den Willen Gottes abgetastet haben. Sie haben es mit ihren Gedanken in ihrem Kopf kognitiv definitiv verstanden. So sehe ich ja die erste Generation und die zweite Generation der Gläubigen. Aber dass dieser Prozess zur Sprache zu bringen, das musste neu gelernt werden. Deswegen treffen wir bei Paulus oft Vokabeln, Begriffe, Gedanken, die wir so in der damaligen Welt nicht haben. Das heißt, wir müssen erst durch seine Texte erforschen, was er uns sagen will. Und das bekannte Wort oder bekannte Ausdruck scheint vielleicht was anderes bedeuten zu haben. So, ich lese als erstes erstmal den Galaterbrief, die sechs Verse vom Vers 15 bis 21, das ist die Elberfelder Übersetzung. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jeschua oder an Messias Jeschua, haben wir auch an Messias Jeschua geglaubt, damit wir aus Glauben an Messias gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Messias gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden werden, ist dann also Messias ein Diener der Sünde? Das sei ausgeschlossen. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern der Messias lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist der Messias umsonst gestorben. So, schwerer Text zum Verstehen. Da muss man auf jeden Fall schauen, die Situation damaliger Zeit und damaliger Welt. Als erstes, wenn man das Neue Testament, vor allem die Briefe liest, bekommt man den Eindruck, okay, Gesetz ist etwas Schlechtes. So entsteht dieser Eindruck, weil Paulus und irgendwie in der Apostelgeschichte, dann wird dann diskutiert und man bekommt diesen Eindruck, das ist etwas, was schlecht ist. Dann lasst uns kurz in den anderen Schriften schauen. Ich werde dann, ohne jetzt die Texte zu nennen, einfach durch die Texte gehen, um uns ein Bild vor Augen zu führen, wie die Tora, Gesetz, die Tora in damaliger Zeit wahrgenommen wurde. Als erstes ist ja klar, die Tora, die fünf Bücher Mose, die sprechen über sich, die Tora Gottes ist gut, ist weise. Der Allmächtige sagt, ich gebe euch etwas Gutes. Die anderen Völker um euch herum werden auf euch schauen, sagt der Allmächtige, und sagen, wow, der Gott, diese Menschen, das Volk ist, hat so ein weises, ein gutes Gesetz bekommen. Wunderbar, sie werden den Allmächtigen dadurch preisen, so ist der Gedanke. Die Propheten sagen das Gleiche. Das Volk wird an dem Gesetz gemessen. Das Volk wird ermutigt, nach der Tora Gottes zu leben. Die Schriften, die Psalmen, wir haben gerade jetzt aus dem Psalm, aus dem längsten Psalm vorgelesen bekommen, das Gesetz, die Tora, wird gepriesen. In den sogenannten Apokryphen, den deuterokanonischen Schriften, in diesen Schriften lesen wir das Gleiche. Egal wo wir hinschauen, bekommen wir ein folgendes Bild. Die Tora Gottes ist gut, ist schön. Die rabbinischen Quellen, selbstverständlich, die rabbinischen Quellen, die preisen die Tora. Die Qumran-Texte, das Gleiche. Die Tora ist der Maßstab für das Leben. Überall sehen wir gut, 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 gut. Aus diesem Bild müssen wir versuchen, dann Paulus zu verstehen, weil heißt das, dass Paulus und die anderen Aposteln gegen das Gesetz Gottes was sagen wollen? Dann haben wir als Gläubige, die den Texten des Neuen Testamentes vertrauen und diese Texte auch für inspiriert halten, dann haben wir ein Problem. Wie kann auf einmal eine Gruppe der Menschen kommen und etwas sagen, was so durch den Allmächtigen in seiner Offenbarung nicht gegeben wurde, was nicht gesagt wurde? Wenn er immer wieder sagt, gut, 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 dann wie kann das sein, dass jetzt auf einmal der Messias und seine Aposteln sagen, es wäre schlecht? Im Jesaja finde ich, dass die Stelle, werde ich jetzt nur kurz am Schluss hier lesen, dass wir sehen, wie der Prophet Jesaja, wenn er, was er sagt, wenn er den Allmächtigen, den Willen des Allmächtigen versucht zu erklären. Das ist Kapitel 42, Vers 21. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen, er hat das Gesetz groß und herrlich gemacht. Das, was da steht, man kann sogar sagen, er hat das Gesetz groß gemacht und verherrlicht. Das ist der Hintergrund, den wir nicht verlieren dürfen, wenn wir Galaterbrief und andere Texte des Neuen Testamentes lesen. Die weitere Situation, die den geschichtlichen Hintergrund bildet, das ist die gleiche Situation, wie das für Epheser galt oder für die Situation in der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Es gab ja dieses Missverständnis, müssen die Nichtjuden Juden werden, um gerettet zu werden. Und es gab dann diese Diskussion, gab es Partei auch innerhalb unter den jüdischen Gläubigen. Ja, die Nichtjuden müssen unbedingt Juden werden, sich dem Volk Israel anschließen, um im Glauben weiterzukommen, um im Glauben zu bleiben. Das klingt, um ehrlich zu sein, nach einer Vorstellung, die wir aus den Qumran-Kreisen kennen, aus den Qumran-Sekten. Da hat man sehr stark von der Gnade gesprochen. Die Gnade, die Erwählung wurde sehr stark betont. Und nach dieser Erwählung hieß das, du sollst jetzt dein Heil, deine Rettung erarbeiten. So, das heißt, du kommst zu Gott, Gott hat dich berufen und auf einmal musst du doch jetzt was verdienen. Und diese Vorstellung gab es auch unter den ersten Gläubigen, eine falsche, da sage ich ja schon vorab, eine falsche Vorstellung, gab unter Gläubigen, ja okay, man wurde erwählt, ein Nichtjude wurde erwählt und jetzt muss er, um weiter in Beziehung mit dem Allmächtigen zu bleiben, muss er sie beschneiden zu lassen und so weiter und so fort. Und Paulus hat klar und deutlich seine Position in der Apostelgeschichte gezeigt. Apostelgeschichte 15, sogenanntes Apostelkonzil, die Nichtjuden müssen Nichtjuden werden. Apostelgeschichte 21, Paulus wird beschuldigt, dass er den Juden, die Juden lehrt, dass sie jetzt Griechen werden quasi, und da opfert er, um auch da in dieser Frage seine Meinung, seine Position nach vorne zu bringen. So, jetzt zum Text. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Er wählt bewusst hier den Begriff Sünder aus den Nationen. Er will zeigen, seine Stellung, die er auch so wahrgenommen hat, wir sind Juden. Und die Nationen, die sind Sünder, die haben Gott nicht gekannt. So, er will sich quasi etwas erheben. Er will zeigen, oh, wenn, ja, das ist seine Rhetorik, wenn schon einer auf seine Herkunft pochten kann, dann ich. So sagt er zu den Galatern, dann ich. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Messias Jeschua, haben wir auch an Messias Jeschua geglaubt, damit wir aus Glauben an Messias gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Schlüsselwort dieses Verses ist den, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das ist Schlüsselbegriff dieses Textes und generell des Galaterbriefes und diese ganze Diskussion, die wir im Neuen Testament finden. Es gab Meinungen und auch im Judentum damalige Zeit. Leider ist das Bild des Judentums etwas verzerrt. Man empfindet das Judentum eher als eine Religion der Gesetzlichkeit. Man denkt, okay, das sind Menschen, die unter einem starken Joch sich befanden zur damaligen Zeit und auf einmal kam Paulus und hat sie befreit. Leider, wenn man heute mit einem orthodoxen Juden so sprechen würde, er wird gar nicht verstehen, was man meint, weil die Tora ist nicht ein Joch. Haben wir ja gesehen, im Alten Testament, in anderen Schriften damaliger Zeit, Tora ist ein Segen. So wird man komplett missverstanden sein, wenn man einem orthodoxen Juden sagt, Jesus ist gekommen, er will dich vom Gesetz befreien. Er wird einfach anschauen und sagen, ich will aber nicht befreit werden. Das hat mir Gott gegeben. Warum soll ich da etwas verwerfen, was ich von Gott bekommen habe? Dann sagt hier Paulus und benutzt einen interessanten Ausdruck, Gesetzeswerken. Das, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, Paulus konstruiert neue Sprache. Er muss etwas mitteilen und wir sollen versuchen, ihn zu verstehen, weil dieser Begriff Gesetzeswerke gibt so in der damaligen Zeit nicht. Und bei Paulus hier ist das ein interessanter Begriff, was auf unterschiedliche Weise erklärt wird. Was hier aber wichtig ist, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird, das ist eine Botschaft, die schon in den Schriften des Alten Testamentes des Tanachs gesagt wurde. Etwas später, das werdet ihr nicht von mir hören, aber etwas später in dem Brief zitiert Paulus den Propheten, der sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er zitiert dieses Wort, um zu zeigen, dass die Gedanken oder der Gedanke, dass jemand durch sein Tun Leben bekommen kann, von Anfang an falsch ist. Weder im Alten Testament, sagt Paulus, noch im Neuen ist das vorhanden, dieses Denken. Das heißt, diese Minderheit unter Gläubigen damaliger Zeit dachte auch alttestamentlich, wenn man das so ausdrücken darf, falsch. Weil der Prophet klar und deutlich sagt, so Paulus, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Das ist der gleiche Gedanke, was hier Paulus sagt, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Von Anfang an. Das ist im Prinzip nichts Neues. So funktioniert es bei dem Allmächtigen. Gott hat zwar die Tora gegeben, er hat aber die Tora nicht gegeben, dass der Mensch sich ein System entwickelt, um vor dem Allmächtigen gerechtfertigt zu werden, ohne die Gnade Gottes anzunehmen. So sagt Paulus, alter Gedanke, ein vorhandener Gedanke, die Menschen, die in den Galatern was anderes sagen, die irren sich. Nicht nur in Bezug auf die Offenbarung, die wir in Jeschua bekommen haben, sondern auf die Offenbarung, die wir auch im Alten Testament erlebt haben. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Messias gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünde befunden werden, ist dann also der Messias ein Diener der Sünde, das ist ausgeschlossen, das sei ferne. Oder das ist ziemlich schmackhafter Ausdruck im Hebräischen. Okay, der Text ist auf Griechisch, aber ich stelle mir schon vor, man sagt lo aleinu, ja, das sei ferne, das sei, der Himmel soll einfach nicht erlauben, dass das irgendwie überhaupt so gedacht wird. Was sagt hier Paulus im Prinzip? Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus, in Messias gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Er weist auf ein anderes Missverständnis nur am Rande hin. Okay, wir haben jetzt Freiheit. Heißt das impliziert das, was er vorher gesagt hat, wenn er gegen in Anführungsstrichen gegen die Gesetzeswerke spricht, heißt das Gesetzlosigkeit? Nein, sagt er klar und deutlich, wenn wir dann da sowas behaupten würden, ist dann der Messias Diener der Sünde? Nein, das sei ferne, auf gar keinen Fall. Er fordert keine Gesetzlosigkeit, darum geht es eben nicht. Und hier versucht er dann die andere Extreme zu korrigieren. Und Vers 18. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Das kann man auf zwei, es gibt mehrere Auslegungen. Ich sage erstmal, man kann das auf zweierlei Weise verstehen. Wenn ich das, was ich abgebrochen habe, das ist ja diese andere Extreme der Gesetzlosigkeit, wenn ich das Leben weiterführen will, was ich ja vorher vor meine Tschuwam, von meiner Umkehr geführt habe, ist so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Ich, nicht wie im Vers 17, nicht der Messias ist Diener der Sünde, ich bin der Verbrecher. Das Wort Übertreter, ein ganz normal Verbrecher. Das ist der eine Weg zu verstehen. Der andere Weg zu verstehen ist, wenn ich aber, und wir erkennen, dass Paulus von sich spricht, er bespricht seine Situation. In dem Psalm, im vierten Vers, haben wir gelesen, nach dem Gesetz eifern. Paulus beschreibt sich als Eiferer des Gesetzes. Das waren zum Teil Menschen, die irgendwie in die Wüste gegangen sind, aber auch wie er, die Pharisäer, darunter gab es auch ja die Eiferer des Gesetzes, die noch und noch mehr und noch mehr. Wir sehen in seinem Leben, in der Apostelgeschichte, wie er wirklich für Gott kämpfen wollte und gekämpft hat. Er war ein Kämpfer, ein Krieger Gottes, kann man sogar sagen. So sagt er, andere Weg, Vers 18 zu verstehen, wenn ich aber, nachdem ich diese Erkenntnis bekommen habe, wieder denke, ich muss etwas dazu verdienen, dann bin ich eigentlich der Verbrecher. Denn sobald ich wieder sage, ich bin derjenige, der jetzt mein Heil verdient, der meine Rettung verdient, bin ich ein Verbrecher. Ich habe vorher kurz erwähnt, dass es gab ja diese Meinung in den Qumran, Sekten in den Qumran-Texten, dass die Erwählung und die Gnade Gottes führt den Menschen zu dem Allmächtigen, aber danach ist der Mensch verpflichtet quasi, dafür zu arbeiten. Jetzt muss er seine Rettung, sein Heil erarbeiten. Und ich merke, dass Paulus hier etwas Ähnliches sagt. Er sagt, okay, wenn ich, nachdem ich die Gnade Gottes erfahren habe, versuche mein System wieder aufzubauen wie vorher, dann stelle ich mich auf jeden Fall als Verbrecher hin. Warum als Verbrecher? Klar und deutlich sagt er in Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Interessant. Ich kann das auch ja nicht so gut erklären. Deswegen sage ich immer wieder, meine Auslegung ist immer eine Auslegung von Vanya. Ja, das ist meine Auslegung. Ich sehe hier Folgendes. Er sagt, Paulus sagt, ich bin dann ein Verbrecher. Warum? Sobald ich sage, ich will etwas verdienen, ich arbeite jetzt für meine Errettung, so bin ich eigentlich durchs Gesetz gestorben. Warum? Die Strafe für die Sünde, sagt Paulus im Römerbrief klar und deutlich, das ist seine Gedankenwelt, Römerbrief, Galaterbrief, die gehören auf jeden Fall zusammen. Er sagt klar und deutlich, ich bin dann, wenn ich versuche, dann bin ich eigentlich durchs Gesetz eigentlich gestorben. Klar und deutlich sagt er das. Weil wenn ich jetzt wieder aufbaue, das, was ich niedergerissen habe, diesen Versuch, aus Gesetzeswerken gerettet zu werden, dann bin ich eigentlich durch dieses Gesetz, womit ich jetzt mein Heil erarbeiten will, bin ich dem Gesetz gestorben. Weil ich ja dem Gesetz mit dem Gesetz nichts erreichen werde. Damit ich Gott lebe, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe und ich bin mit Christus gekreuzigt. So ist er dann quasi diesem Wunsch gestorben, durch das Gesetz errettet zu werden, und in Gott soll er leben, sagt, oder dem Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mit Messias bin ich gekreuzigt. Das ist dann dieser auch der Sterbeprozess, was Paulus in Römerbrief etwas detaillierter beschreibt. Er muss das erklären. Was ist jetzt im Prinzip der Rettungsweg, den er hier beschreibt? Wer bezahlt, wenn ich jetzt dem Gesetz gestorben bin, wenn ich alles niedergerissen habe, wenn ich jetzt den Wunsch nicht mehr haben darf, durch meine Werke gerettet zu werden, was passiert dann? Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ich bin mit Messias gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern der Messias lebt in mir. Und hier beschreibt er diese Veränderung, die stattgefunden hat. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, weil das ist ja klar, okay, du bist gestorben, du bist gekreuzigt, du lebst aber. Was ist das? Was willst du uns durch deine Worte vermitteln? Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Und hier beschreibt er im Prinzip das Evangelium, was die Galater im ersten Kapitel, darüber habt ihr wahrscheinlich schon einiges gehört, was sie missverstanden haben, beziehungsweise dass denen falsch erklärt wurde. Er beschreibt es hier klar und deutlich, durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die Botschaft, die er versucht zu erklären. Und nicht mehr lebe ich, sondern der Messias in mir. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist der Messias umsonst gestorben. Und hier will er wieder versuchen zu erklären, dass er will nicht falsch missverstanden werden. Er merkt, die Galater, es gibt eine gewisse Unklarheit in den Kreisen damaliger Gläubige. Was ist jetzt mit der Gnade? Müssen wir etwas erarbeiten? Ja, weil es Menschen gibt, die solches Gedankengut verbreiten und die Menschen verwirren und in die Angst auch führen, dass diese Gnade, dieser Schritt, diese Umwandlung auf einmal nicht ausreiche. Und wie Paulus das schön sagt, wenn ich behaupte, dass ich jetzt nach dem Gesetz gerettet werde, dann bin ich eigentlich ein Verbrecher. So sagt er klar und deutlich, weil auch im Prinzip diese Gedanke, nach dem Gesetz gerettet zu werden, gab es seitens des Allmächtigen nie. Auch als er die Tora gegeben hat. Und im letzten Vers, was ich gerade gelesen habe, Vers 21, sagt er klar und deutlich, wenn ihr versteht, Versteht mich. Weiter wird er dann detailliert, in anderen Kapiteln wird er detaillierter vorgehen. Hier sagt er, ich will die Gnade Gottes, ich will die Barmherzigkeit Gottes, oder ich will sie nicht verwerfen, sagt er hier. Wie kann das eigentlich sein, dass ich diese Gnade verwerfe, sagt er von sich. Wenn ich sage, meine Gerechtigkeit, meine Rechtsprechung ist durch das Gesetz, und im Prinzip meint er nicht die Tora selbst oder das Gesetz selbst, sondern meint durch meine Werke, die ich durch die Erfüllung des Gesetzes, wenn das meine Gerechtigkeit ist, dann ist eigentlich das, was Messias getan hat, sinnlos. Heißt das, dass die Gläubigen in der Gesetzlosigkeit leben sollen? Da sagt der Clown deutlich hier, Vers 4, 17, das sei ausgeschlossen, das sei ferne. Das Gleiche sagt er, das ist hier Römer, Galater, liest man generell dann parallel. Er sagt das Gleiche auch im Römerbrief, auch ja in der gleichen Diskussion. Was ist jetzt? Gerechtigkeit nach dem Gesetz oder nicht? Und gleiches Problem entsteht. Es gibt dann eine Partei, die sagt, nein, nur durch Erfüllung des Gesetzes hast du die Gerechtigkeit. Die andere Partei sagt, ach, jetzt haben wir die Gerechtigkeit, jetzt dürfen wir gesetzlos leben. Und klar und deutlich sagt er auch im 6. Kapitel im Römerbrief, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne, das sei ausgeschlossen. Lo aleno, das soll weg sein. Das soll von uns weit entfernt sein, sagt Paulus. Und das ist ja das Problem bei Paulus. Viele finden dann jede Menge Widersprüche bei Paulus. Warum? Weil er einmal für Gesetz spricht und klar und deutlich sagt, Gesetz ist gut. Andererseits sagt er anscheinend gegen das Gesetz, weil beide Parteien vorhanden waren. Und Paulus war gezwungen, neue Sprache zu konstruieren, neue Gedanken irgendwie zu verbreiten, die Handlung Gottes gut erklären. Und er musste zwischen diesen zwei Parteien irgendwie den Frieden schließen, beziehungsweise beide belehren. Weil die Gefahr ist, einmal sagt man, man wird nicht durch die Gesetzeswerke gerettet, und die anderen sagen, super, Gesetzlosigkeit. Problem ist, sagt man den Menschen hier, du sollst nicht gesetzlos leben, dann bekommt man den Eindruck, okay, was nun? Jetzt sind wir Selbstgerechtigkeit. So ist das Problem damalige Zeit, und Paulus versucht das zu lösen. Als Wichtiges zu bemerken ist, dass die Funktion der Tora missverstanden wurde. Generell, die Funktion jetzt nicht, die Tora wurde dem Volk Gottes Israel gegeben zur damaligen Zeit, zu seiner Zeit. In dem Neuen Testament sehen wir, dass die Nicht-Juden keine Israeliten werden müssen. Das haben wir im Epheserbrief. Aus zwei kommt ein Mensch zusammen. Das habe ich ja vor eineinhalb Jahren versucht auch ja zu erklären, wie ich das verstehe. Und hier sehe ich dann auch ja diese Situation, Missverständnis. Der Wille Gottes wurde missverstanden. Was bleibt für uns übrig? Verstehen wir diesen Brief richtig? Verstehen wir die Handlung Gottes richtig? Ich vermute etwas mehr als die Gruppen damals. Wir haben ja 2000-jährige Kirchengeschichte. Wir haben einiges gesehen in unserem Leben, in den vorherigen Generationen und so weiter und so fort. Ich denke, wir verstehen etwas mehr als die Menschen, aber die Gefahr bleibt trotzdem bestehen. Entweder in die eine Extreme zu verfallen oder in die andere. Und beide Gefahren sind sehr gefährlich. Eine Gefahr, gesetzlos zu leben und das mit der Gnade Gottes zu erklären, heißt klar und deutlich, sagt Paulus, dass wir stellen den Messias als Diener der Sünde. Das soll nicht sein. Das andere ist, zu behaupten und zu hoffen, sich so hochmütig einzuschätzen, dass wir irgendwie jetzt auf einmal, weil wir schon so fromm sind, weil wir schon so viele Jahre im Glauben verbracht haben, dass wir jetzt unsere Rettung eigentlich selber erzeugen können. Dass wir uns selbst gerechtfertigt, dass wir uns selbst recht sprechen können. Beide Extremen sind falsch. Und Paulus versucht, dagegen zu kämpfen. Die Funktion der Tora und die Funktion generell der Gebote Gottes war immer, eine Ordnung zu bringen in die Gesellschaft. Zuerst in das Volk, unter das Volk Israel, und deswegen sollten die anderen Völker schauen und sagen, oh, die Ordnungen Gottes sind gut. Auch für die Nicht-Israeliten gilt, die Gebote Gottes, die sind gut. Was für jeden Einzelnen für Gebote gültig sind, das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, dass wir nichts verwechseln. Die Gnade Gottes, die Rechtsprechung Gottes durch sich hingegebenen Sohn Gottes und die Ordnungen Gottes, die das Leben ordnen sollen. Mögen wir die Weisheit bekommen, den Text zu verstehen, die Handlungen Gottes zu verstehen und Demut auch zu bewahren, unabhängig davon, wie viele Jahre wir im Glauben sind. Ich würde gerne am Schluss gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, zusammenzukommen. Ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der den Sohn in diese Welt geschickt hat. Dass du uns berufen hast. Und dass du auch, nachdem du uns berufen hast und uns erwählt hast, trotzdem weiterhin die Gnade, die Erwählung uns schenkst. Ich danke dir dafür. Ich danke, dass wir dich mehr und mehr verstehen dürfen, dass wir vor allem dein barmherziges und gnädiges Herz mehr und mehr erkennen dürfen. Und bitte, Herr, dass du uns Demut schenkst, dass du uns die Liebe zu dir, zu den anderen schenkst und dass du uns auch die Liebe zu uns selbst schenkst, dass wir uns verstehen, wo wir vor dir stehen, was wir von dir bekommen haben. Möge dein Licht auch unser Weg erhellen, dass wir zu deinem Licht in dieser Welt werden und bleiben. Im Namen Jeschuas. Amen.